Das macht ja eigentlich auch nichts aus, aber jetzt sage ich es heute Abend. Also, ich liege in Fischbach, Friedrichshafen, und das ist im Winter, das heißt jetzt im Herbst und Winter ist es eine englischsprachige Bibelschule. In 2 Wochen beginnt für uns die Bibelschule, die geht 6 Monate lang. Wir erwarten 108 Studenten aus 15 verschiedenen Nationen, aus Asien und Nordamerika, aus Europa. Das ist der eine Teil unserer Arbeit, und dann haben wir verschiedene Freizeiten, und hauptsächlich Konfirmandenfreizeiten bieten wir an. Also es kommen ca. 1500 Konfirmanden jedes Jahr zu uns, kommen nicht alle auf einmal, es wird nicht überleben, ne? Aber schön verteilt aufs ganze Jahr sind sie dann bei uns. Und im Winter haben wir viele Gemeindeeinsätze mit unseren Studenten, gehen in verschiedene Schulen und. Also es ist ein bisschen so unser Dienst. Wer sich dafür interessiert, hinten am Ausgang auf den beiden Tischen liegen so kleine Handzettel, liegen auch ein paar Planungen, also so Programme. Das sind noch alte Programme vom Bodenseehof vom diesem Jahr, dass man mal sehen kann, was läuft da eigentlich. Ist auch so eine kleine Kurzerklärung drin. Dann liegt eine kleine Erklärung dort für die Bibelschule, und eine kleine Erklärung liegt dort für offene Abende, die wir haben am Bodenseehof. Und dann für so, wenn man Gasthörer sein möchte während der Bibelschule, wenn man sagt, ich möchte mal mein Englisch, das gar nicht vorhanden ist, bisschen aufpassen, ne? Kann ja passieren, oder das Englisch, das vorhanden ist, da möchte ich richtig tief einsteigen, oder ich will mal schauen, ob ich das überhaupt verstehen würde, dieses Englisch, da liegen dann hinten so Handzettel aus, kann man gucken, was in welche Woche unterrichtet wird dort am Bodenseehof, und dann könnte man sich anmelden und dort vorbeikommen und eine Woche in klein Nordamerika dabei sein. So ist es. Also das soweit zu dem, wo ich herkomme, was ich mache, und wer Interesse hat, wie gesagt, der kann da einfach sich so einen Handzettel mitnehmen oder so ein Programm und reinschauen. Ja, ich habe mal was gehört, und zwar war ein amerikanischer Pastor eingeladen beim Abendessen. Und bei dem Abendessen waren viele Leute, so Ärzte dabei gewesen und Ingenieure, und jeder hat so erzählt aus seinem Leben, was er denn alles so macht und was für eine Firma, dass er arbeitet. Und da fühlte sich der Pastor immer kleiner, als da jeder so erzählt hat, was er für Geld verdient und wie er so in der Weltgeschichte unterwegs ist und wie wichtig der Dienst ist oder die Arbeit der verschiedenen Persönlichkeiten war. Und der Pastor, der dachte immer, meine Herren, was soll ich Ihnen jetzt sagen, wenn die mich fragen, was ich mache? Und als es dann bei ihm an der Reihe war, kam ihn doch und sagt, ja, ich arbeite für ein weltweit operierendes Unternehmen. Und wir sind drauf spezialisiert, also wenigstens mein Chef ist drauf spezialisiert auf Herzverpflanzungen. Und da haben alle natürlich die Ohren gespitzt, ne, und dachten, meine Herren, das ist echt interessant. Und der hat ja auch recht gehabt, der Mann. Sein Chef, mein Chef, der Chef vom Dekan Frick, Chef vom Pfarrer Rhein hier, unser Chef ist spezialisiert auf Herzverpflanzungen. Und das Geschäft, das läuft weltweit. Und solange die Welt existiert, werden wir nicht arbeitslos. So ist es. Und er ist der beste Herzverpflanzer aller Zeiten. Und das ist so ein kleiner hintergründiger Witz, aber der hat für mich viel mehr Sinn gemacht, als ich bin viel in Serbien unterwegs. Und in Serbien arbeiten wir ein paar Leute hier vom Bodenseehof, unterstützen eine Arbeit, die unter Romas geschieht. Das sind die Ärmsten der Armen in ganz Europa. Und da war ich in so einem Elendsviertel und habe einen Weihnachtsgottesdienst dort halten dürfen. Und dort sind die Zustände zum Teil gewesen, dass man, wenn es getaut hat, dann sind die Leute bis zum Knie eingesunken in Schlamm und sind bis zu dem kleinen Gemeindehaus, das muffig war und schimmelig war, da sind die rein und haben sich reingesetzt und waren froh, dass sie das Wort Gottes gehört haben. Und da hat man eine Frau was erzählt, und zwar die Frau, die war schwer krank, starb an Krebs. In diesem Elendsviertel, in dem wir gearbeitet haben, damals waren über 70% der Menschen unheilbar krank. Durch die Lebensumstände, einfach durch all das, durch das ungesunde Leben auch. Und ich wusste gar nicht, was sage ich jetzt da? Das war auf einem Müllberg auch, vor Belgrad lag dieses Elendsviertel. Ist ja die Hauptstadt von Serbien, Belgrad. Und ich wusste gar nicht, was ich jetzt dort sagen soll. Und ich sagte den Leuten, also das hier ist eigentlich die Hölle auf Erden. Und dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Und nach dem Gottesdienst ist diese Frau, die unheilbar krank war, auf mich zugekommen und guckt mich an, und durch einen Übersetzer hat sie mir sagen lassen, was wir hier benötigen, ist nicht bessere Lebensumstände. Wir brauchen nicht besseres Wasser, wir brauchen auch nicht bessere Häuser, auch nicht bessere Kleidung und auch kein besseres Essen. Was wir hier benötigen, sagte die Frau, ist, wir brauchen ein verändertes Herz. Das hat mich getroffen. Wir brauchen ein verändertes Herz. Und die Frau hat es auf den Punkt gebracht. Eben, es war eine gläubige Frau, die kam zum Glauben an Jesus Christus. Ihr Mann hat das ganze Geld buchstäblich versoffen. Und als er starb, hinterließ sie 4 Kinder. Die älteste Tochter kam jetzt auf eine Jugendfreizeit zum Glauben an Jesus. Und wenn man in das Gesicht manchmal der Ärmsten der Armen schaut, ihr Lieben, die dann plötzlich ergriffen werden von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist ganz gewaltig. Den Blick will ich nie vergessen. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön, wenn man die Schönheit und Liebe Jesu mitten im Schmutz der Welt blühen sieht. Wie wunderbare Blüten das trägt. Es ist natürlich jetzt ein blumiges Wort, ihr Lieben, aber das merkt man manchmal, wenn man in die Augen schaut, diese Menschen, wie die Augen verändert sind. Mit was für einer Liebe die Menschen auf andere Menschen plötzlich zugehen und erkennbar werden unter ihresgleichen als Menschen, die mit dem lebendigen Gott leben, weil ihr Leben so radikal verändert wird durch Jesus Christus. Mitten in der Hoffnungslosigkeit Hoffnung. Mitten in der Lieblosigkeit Liebe. Das ist gewaltig. Und das hat mich daran erinnert, an ein Wort, das der Prophet Jeremia schrieb, als er in Jeremia Kapitel 17 sagte, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Heute Abend geht es ja Schuld und Schicksal. Ja, das könnte man, Schicksal ist so eine Sache, die mir zufällt. Das ist was, das mir irgendwie zugefallen ist. Und wenn man jetzt so dieses Anspiel sah, ist ja irgendwie zugefallenes Geld, ne? Irgendwie fiel so vor meine Füße. Naja, da habe ich halt zugegriffen. Und wenn es jetzt auch keiner gesehen hätte, na, da hätte ich mich sogar noch wohl dabei gefühlt. Und unter Umständen hätte ich noch eine Ausrede gehabt, weil ich gesagt, naja, andere hätten es ja auch so gemacht. Ja, ich meine, zeigen wir mal dem, der das nicht macht, der die Chance nicht wahrnimmt. Hat mich daran erinnert, an so eine Zugfahrt nach Stuttgart. Und ich musste in den Zug einsteigen und ich konnte kein Ticket mehr lösen und saß im Zug. Und am Anfang habe ich ein bisschen geschwitzt, ne? Und dann dachte ich, na, ist doch ganz nett, dass kein Schaffner vorbei mehr kommt. Ist klasse, dass die Bundesbahn spart. Und dann war ich in Stuttgart gewesen, stieg aus dem Zug aus, ich musste sogar nochmal umsteigen in Ulm, ne? Wieder kein Schaffner. Und dann könnte ich sagen können, Mensch, echt Glück gehabt, musst nichts bezahlen. Und als ich dort war, dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann bin ich dort zu dem Ticket-Counter da gegangen und habe mir ein Ticket gekauft von Friedrichshafen nach Stuttgart. Und dann hat die Frau mich angeguckt, ne? Und dann sagte ich, ja, ich bin jetzt gerade hierher gefahren und ich konnte mir keins mehr kaufen in Friedrichshafen. Und kam auch nie ein Schaffner vorbei, aber das muss ich mir jetzt noch kaufen. Und es war für mich so, ich war der glücklichste Mensch irgendwie in dem Augenblick der Erde, habe ich mir gedacht. Und dabei, im Zug, wisst ihr, habe ich damit gerungen, dieses Herz hat damit gerungen, ach, da gibt es so viele andere, die jetzt froh sind, dass sie nicht bezahlen müssen. Da musst du jetzt auch nicht so pingelig sein. Du musst da jetzt nicht so einen auf moralisch einwandfrei machen. Nicht so einen auf super hypergläubig. Ja, das hat alles so seine Grenzen. Und bei solchen kleinen Dingen, ihr Lieben, da wird mir oft bewusst, was in dem Herzen da drin steckt. Meine Herren! Und es hilft mir manchmal, leider nicht immer, aber manchmal hilft es mir, Menschen nicht mehr zu richten. Aber ich bin trotzdem noch richterisch. Aber oftmals erinnert mich Jesus wieder daran, an das Herz, das da drin ist, das so trügerisch ist. Auf das ich mich auch selber nicht verlassen kann. Das Herz, das auch oft nur seinen Vorteil sucht. Das Herz, das auch nur danach schaut, dass ich und nochmal ich, jeder denkt an sich, nur ich denk an mich. Und wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden gedacht. Dann braucht man an niemand anderen denken, ne? Und so trügerisch ist das Herz, sagte Jeremia. So trügerisch. Das ist das Problem in dieser Welt, ihr Lieben. Dass das Menschenherz so trügerisch ist. Dass das Problem in unseren Familien, dass das Menschenherz so trügerisch ist. Dass das Problem an den Schulen, dass das Menschenherz so trügerisch ist. Und dass wir damit kämpfen. Der Luther hat es eigentlich übersetzt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Das gefällt mir auch so, trotzig. Das ist mein Recht. Jetzt komme ich zu meinem Recht. Das, was ich will, das setze ich jetzt durch. Und die anderen sollen mal schauen, wo sie bleiben. Ha ja, was soll's, das ist noch lange nicht so schlimm. Als. Meistens sagen die Leute, schau, ich habe noch niemanden umgebracht. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich habe noch nie die Steuer hinterzogen. Bin ich ein schlechter Mensch? Natürlich will ich jetzt nicht so fromm sein wie die anderen da, die dann auf zum Pfarrer rennen und dann in die Kirche gehen und beten und was weiß ich. Das muss man ja auch nicht machen, um ein guter Mensch zu sein. Nee, das muss man alles nicht machen, um ein guter Mensch zu sein. Stimmt, ihr Lieben. Aber man wird es tun, wenn man feststellt, ich bin gar kein guter Mensch. Ich bin überhaupt keiner. Man wird es tun, wenn Gottes Geist uns aufzeigt, was da eigentlich wirklich drinsteckt in diesen Herzen. Wer wir eigentlich wirklich sind vor Gott. Dann wird man das tun. Dann wird man, und das ist meine Überzeugung, ihr Lieben, dann wird man gerne Bibel lesen. Dann wird man gerne beten. Und dann wird man gerne die Gemeinschaft derer suchen, die, so wie es der Windrich-Chefbuch mal sagt, der Pfarrer in Württemberg, Jesus-Menschen sind. Menschen, die sagen, wir brauchen Jesus Christus. Das ist der Einzige, der uns erretten kann von diesen trügerischen Herzen. Das uns oft in das Licht führt. Das uns eigentlich gar nicht zeigt, wer wir wirklich sind. Weil wir sehen uns ja oft in einem besseren Licht eigentlich, als dass wir wirklich sind. Das fand ich interessant. Also wenn ich in das eigene Herz reinschaue. Und die kürzeste Sache, die vor kurzem erst war, vor kurzem ist jetzt schon wieder bis ein paar Monate her, es war unser Sohn, der konnte eine Prüfung nicht fertigstellen für sein Studium. Und es hätte bedeutet, wir wussten es nicht und die Professorin wusste es auch nicht, aber es hätte bedeuten können, dass er das Studium hätte abbrechen müssen. Und es wäre kurz vor seinem Ende gewesen, vor dem Studiumende. Und er war so gelähmt, da war eine gewisse Sache in seinem Leben und er konnte einfach nicht seine Abschlussarbeit fertig machen. Und ich habe mitgelitten mit meinem Sohn. Er konnte es nicht fertigstellen, bis zum letzten Tag. Und der Dominik, wenn er da wäre, ihr Lieben, dieser gewissenhafte junge Mann. Der Dominik ist ein Zeugnis für mich, dass es geht, dass Jesus Christus das Herz von einem jungen Menschen ergreifen kann und aus dem Leben was Wunderbares machen kann, ein Segen für diese Welt. Das ist mein eigener Sohn, das ist ein Beispiel. Und als er diese Arbeit nicht fertigstellen konnte, sind wir hingefahren an die Hochschule, an der er sein Studium macht. Und die Professorin sagte zu ihm, haben Sie das nicht 14 Tage vorher gewusst? Und er sagte, nee, habe ich nicht 14 Tage vorher gewusst. Es tut mir leid, einfach, er war wirklich gelähmt. Und dann hat die Frau gesagt, ja, können Sie nicht vielleicht eine Krankschreibung bringen? Und er sagte, nee, ich kann keine Krankschreibung bringen, weil ich nicht krank bin. Und dann hat sie versucht, ihm noch eine goldene Brücke zu bauen und sagt, aber Sie sehen so blass aus. Können Sie nicht vielleicht doch, kann man sonst zum Arzt gehen und kann dann echt eine Krankschreibung haben und das wird das Problem lösen. Und sie wollte ihm eigentlich nur helfen, weil sie auch Angst hatte. Und wusste jetzt nicht, in was für Prüfungsregeln dass er reinfällt. Und sie hat auch gedacht, es ist das alles beendet. Und dann, als wir nach Hause fuhren, dann war ein Anruf auf dem Anrufbeantworter. Er soll doch mal zurückrufen. Dann kam wieder das. Er soll sich doch ein Attest ausstellen lassen vom Arzt. Und ich in meinem Herzen, ihr Lieben, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch echt eine Sache. Da wird mein Sohn noch eine goldene Brücke gebaut. Spitze. Ah, das finde ich gut. Ah, das ist doch echt ein Geschenk vom Himmel. Das Schicksal meint's gut mit uns. Das fällt uns doch was Gutes zu. Und da hat mir Jesus wieder gezeigt, schau Heinz, das ist dein Herz. Und ich bin dankbar, dass ich meinem Sohn nichts gesagt habe. Er fuhr einen anderen Tag wieder hin und sagte nochmal, ich kann das nicht machen. Und ich sage Ihnen, warum ich es nicht machen kann. Weil ich Jesus Christus gehöre. Und Jesus lügt nicht. Jesus ist nicht unwahrhaftig. Jesus kennt keine Halbwahrheiten. Und er will ja Lehrer werden. Wie könnte ich als Lehrer vor einer Klasse stehen, indem ich dann eigentlich durch eine Unwahrhaftigkeit weitergekommen bin und von meiner Klasse, von den Jüngsten der Jungen verlangen, dass sie wahrhaftig leben, dass sie ihre Hausaufgaben ordentlich machen, dass sie nie abschreiben. Wie könnte ich das? Das war mir selber eine Lehre, ihr Lieben, als Vater von so einem Sohn. Das hat mir wieder gezeigt, das Menschenherz ist ein trotzig und verzagt Ding. Das Menschenherz ist trügerisch. Es ist bösartig. Wer kann es erforschen, sagte Jeremia. Wer kann das Herz erforschen? Das Geschenk ist, unser Sohn darf das Studium weitermachen. Das Interessante war, ich war ein paar Wochen später in der Gemeinde, habe da gesprochen und da habe einer aus der Gemeindeleitung kam auf mich zu, ist ein Arzt, und er sagte, das, was du heute Abend sagtest, das geht mir immer wieder so, wenn gerade Prüfungen anstehen, kommen jede Menge junge Leute zu mir und wollen einen Attest haben. Und ich muss den jungen Leuten sagen, ich kann dir das Attest nicht ausstellen. Und für manche bin ich natürlich alt und verschrumpelt und fundamentalistisch und extrem. Aber manche sind dadurch schon zum Nachdenken gekommen. Und nicht bloß zum Nachdenken, sondern zum Glauben am lebendigen Gott, weil sie festgestellt haben, das stimmt, das steckt alles in dem Herzen drin. Wisst ihr, wir fordern manchmal von der Welt die Wahrheit ein, der wir selbst die Wahrheit vorenthalten. Es ist manchmal wie Eltern, die von ihren Kindern absolute Wahrheit verlangen. Absolute Wahrheit. Aber selbst nicht wahrhaftig sind. Es ist manchmal wie Eltern, die von ihren Kindern verlangen, alles ordentlich zu machen, aber selbst ihr Leben nicht in Ordnung bringen. Es steckt so drin in unseren Herzen. Und warum? Weil es Jeremia auf den Punkt gebracht hat. Es ist krank, dieses Herz. Das Menschenherz ist krank. Seit der Trennung aus dem Paradies, ihr Lieben, seit der Trennung zwischen Adam und Eva und dem lebendigen Gott, ist unser Herz krank. Und es leidet, weil es getrennt ist von dem, der wahrhaftig ist, von dem, der rein ist. Und viele Bewegungen in dieser Welt, auch inklusive vieler Religionen, versuchen, so eine Reinheit zu produzieren, dass der Mensch sich selbst reinigt. Reinigungsritten sind in vielen Religionen was ganz Normales. Da wird sich gereinigt und in unserer Religion ja auch mittlerweile, ja, wir enthalten uns mal 4 Wochen von Gummibärchen und mal 4 Wochen vom Fernsehschauen und mal 4 Wochen vom zu schnell Autofahren und 4 Wochen vom Computer anmachen und. Da fasten wir. Aber das merkt man, da steckt was drin in uns. Das passt irgendwie nicht so richtig, was wir manchmal machen. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann passt es irgendwie nicht so richtig. Und es bringt manche Menschen auf ganz obskure Ideen, was sie alles machen können im Leben, um sich selbst zu reinigen. Also das Herz irgendwie selbst wieder zurecht zu schrauben und auf Kurs zu bringen, weil wir merken, das passt so nicht. Und das Wunderbare ist, dass der Jeremia schreibt und sagt nicht, dass der Mensch mal versuchen soll, sein Herz selber irgendwie auf Kurs zu bringen, sondern er gibt die Medizin noch mit und sagt, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Du musst mich heilen, du bist der Heiland. Schaut ihr Lieben, viele Leute sagen heute in unserer Gesellschaft, unser Heiland oder unser Herrgott. Die Frage ist dieser Gott wirklich dann mein Herr, von dem ich rede, dass er mein Herrgott ist? Vom Heiland, wenn ich spreche, ist dieser Heiland wirklich mein Heiland, der mich heilt, der dieses Herz heilt, das getrennt ist vom lebendigen Gott, das unheilbar krank ist? Das ist die Frage. Und der dieses Herz belebt und belebt mit seinem Heiligen Geist und mit seinem Geist, was reinlegt, und zwar die Wünsche Gottes. das zu tun, was Gott gefällt. Ich möchte es manchmal auch mehr präzisieren, ihr Lieben. Jetzt habe ich euch zwei Beispiele gegeben, die haben das präzisiert. Das zu tun, was Gott gefällt. Dass ich das gar nicht aushalten kann. Das heißt lange nicht, ihr Lieben, das sage ich jeden Abend, dass wir deswegen ein perfektes Leben leben. Überhaupt nicht. Aber dass unser Herz eine Sehnsucht hat. Und es merkt man im Herzen, wonach wir Sehnsucht haben, das stimmt doch. Wir merken das, wonach wir uns sehnen. Wonach wirklich unsere Lust ist. Das merken wir, das spüren wir. Wo es uns wirklich hinzieht. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Wo zieht es mich eigentlich wirklich hin? Zieht es mich in die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden wurde? In die Gemeinschaft auch durch Gebet, durch Bibellese, durch die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus gehören. Dass ich sage, das brauche ich. Das brauche ich, um die Schritte im Glauben zu tun in dieser Welt. Das ist ein Zeugnis dafür, dass der Gott, der wahrhaftig ist, der Gott, der rein ist, der Gott, der Licht ist, der Heiland, der Herr Gott, dass er mein Herr ist. Dass es mein Herz zu ihm zieht. Dass ich Lust habe, das zu tun, was ihm gefällt. Wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass ich alles umsetze, aber dass in meinem Herzen diese Lust ist. Die Lust ist, das zu tun, was Gott gefällt und nicht das zu tun, was eben der Welt gefällt. Und mich auch nicht herausrede, wisst ihr, naja, das machen doch alle, ich habe noch lange keinen umgebracht, die anderen, die sollten wir mal richtig strafen, die haben die anderen wirklich hinters Licht geführt, wenn es dann darum geht, in den Schularbeiten, wenn es darum geht, in der Steuererklärung, wenn es darum geht, in den gewissen Erklärungen, die wir manchmal im Leben abgeben müssen und merken in unserem Herzen, dass eigentlich diese Sehnsucht danach, nach der Wahrhaftigkeit. Und das fand ich so toll, dass die Frau das damals so auf den Punkt gebracht hat. Das hat mich ein bisschen gedemütigt, muss ich echt sagen. Wenn so ein Mensch vor dir sitzt, der weiß sicher, dass er stirbt. Und er weiß, dass er stirbt wegen der Lebensumstände, in denen er gelebt hat. Und dieser Mensch dir sagt, es kommt nicht darauf an, dass wir ein besseres Leben leben auf diesem Planeten, bessere Lebensumstände bekommen, sondern es kommt darauf an, dass wir ein verändertes Herz bekommen. Ein Herz, das erfüllt ist von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und erfüllt sein bedeutet eben, der uns ins Licht führt. Der uns nicht in so einer zwielichten Welt leben lassen möchte. Und auch nicht uns dazu benutzen möchte, andere Menschen ins Zwielichte hineinzuführen, sondern dass er aus uns Menschen machen möchte, die in dieser Welt wahrhaftig sind. Menschen, die gnädig sind. Menschen, die treu sind. Treu dem lebendigen Gott und treu den Menschen, die um sie herum leben. Menschen, denen ihr Ja ein Ja ist und ihr Nein ein Nein ist. Ein Herz, das verändert wird vom lebendigen Gott. Er selbst sagt dann mal, der lebendige Gott im Buch, im Propheten Hesekiel, und sagt dem Volk Israel, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz, das oft so hart ist, so bitter, so lieblos, so zornig, das zu allen möglichen Bosheiten neigt. Das will ich ihnen entfernen. Ein Herz, das nicht auf mich hört. Ein Herz, das sich ein Herrgöttchen schafft. In Fränkisch sagen wir, ach Gottla. Ich habe mir so ein Gottla geschaffen. Ich habe halt ein Gottla. Du glaubst an Gott, ich glaube an ein Gottla. Ist ein bisschen kleiner als dein Gott, aber immerhin. Aber der ist so richtig schön in so einer Box und den kann ich mal sagen, was er zu machen hat. Und wenn ich ihn mal brauche, bete ich auch mal. Mein alter Pfarrer, geistlicher Vater von mir, als er mit seiner schweren Herzkrankheit in der Klinik lag, sagte er zu mir, rief mich an und sagte, Heinz, du glaubst nicht, du, bei mir liegt jemand, der hat sein ganzes Leben gesagt, er ist Atheist und jetzt plötzlich bittet er mich, dass ich für ihn bete. in der größten Not des Lebens, dann merken wir, dass wir nicht die Götter dieser Welt sind. In der größten Not des Lebens merken wir, dass wir nicht das Maß aller Dinge sind. Nicht unsere Errungenschaften, sondern dass es da jemanden gibt, der größer ist. Aber wir brauchen ein empfängliches Herz und das können wir uns nicht selbst geben. Und ihr Lieben, das musste ich selbst erleben. Ich bin Mitglied der evangelischen Landeskirche, getauft, konfirmiert und ich musste erleben, ihr Lieben, das hat mein Herz nicht zu einem hörenden, gehorsamen Herzen gegenüber Gott gemacht. Ich habe überhaupt nichts verstanden von ihm. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Also Weihnachten feiern wir schon, wir sind ja keine Heiden. Aber was das eigentlich bedeutet hat, keine Ahnung. Ha ja, das ist so ein schönes traditionelles Fest, ist doch nett. Und seit dem Tag, an dem ich Jesus Christus sagte, Herr Jesus, wenn das wirklich stimmt, was die Bibel über dich sagt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und wenn das stimmt, was die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich ja gar nicht Herr sein in meinem Leben. Und dafür brauche ich Vergebung. Und ich habe das einfach so gesagt. Und als ich das gesagt habe, hat mein Herz Frieden, richtig Frieden gehabt. Und ich wusste, mir ist meine Schuld vergeben vor Gott. Und ich habe einen Hunger gehabt, ich kann es nur so sagen, wie ich es erlebt habe. Einen Hunger gehabt, die Bibel zu lesen. Und ich weiß noch, wir hatten so eine ganz kleine blaue, haben wir jetzt noch, kleine Lutherbibel, die hat meine Frau zur Konfirmation geschenkt bekommen. Keine von uns hat drin gelesen in dem Ding. Und ich ging am Wohnzimmerschrank hin, ich habe das einfache Gebet gesprochen, ich ging am Wohnzimmerschrank hin und habe das kleine Bibelchen rausgezogen und begann das Lesen. Und dieses Wort, ihr Lieben, das ist mir plötzlich, das hat zu mir gesprochen. Und 5 Minuten vorher hätte ich jedem Menschen noch gesagt, das sind ein paar schwarze Buchstaben, auf ein bisschen billigem Papier gedruckt. Das haben sich irgendwelche Menschen mal ausgedacht und andere Menschen haben es dann benutzt, um andere Menschen zu missbrauchen, um Geld mit ihnen zu machen, Macht auszuüben. So hätte ich gedacht. Und plötzlich merkte ich, das stimmt gar nicht, das sind Worte des Lebens, Worte der Vergebung, Worte der Verheißung, Worte der Liebe Gottes an mich. Plötzlich hat Gott begonnen, durch dieses Wort, sein Wort zu meinem Leben zu reden. Und ich kann es nur so sagen, wie ich es empfunden habe und heute noch empfinde. Es sind jetzt 22 Jahre, sind es fast. Ich war 24 Jahre, als ich es feststellen durfte, dass Christus wirklich lebt und dass Gott mich liebt. Und dass er nicht nur irgendwo da draußen im Raum ist und auf einem alten Schaukelstuhl sitzt und ein Mann mit einem Rauschebart ist und so drin vor sich hin schaukelt, sondern dass er dynamische Kraft ist, die Herzen verändert, die Denken verändert. Plötzlich stell dich das fest in diesem Wort, eben das, was der Hesekiel hier schreibt. Ich gebe ihnen ein fleischernes Herz. Heinz Spindler, bis zu dem Tag damals, ich kann es genau definieren den Tag noch, das muss nicht jeder, aber ich kann's. Aber es muss auch nicht jeder. Ja, es gibt nicht so übergestülpt, du musst das alles so. Überhaupt nicht. Ich sage oft, schaut, es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die wissen gar nicht, wann sie geboren wurden. Es gibt viele Kulturen, da wird überhaupt gar nicht Buch geführt. Es gibt Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wann ich geboren wurde, aber ich weiß, dass ich geboren wurde. Das kann ich dir sagen, indem ich im Spiegel schaue, so, nicht schlecht die Nase. Und wenn ich morgens aus dem Bett raussteige, ne, merke ich auch, Mensch, ich bin am Leben. Interessant. Und all diese Dinge, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich weine, ich friere, mir ist zu warm, ich merke, ich lebe. Also ist gar nicht wichtig, wann ich geboren wurde. Wichtig ist, dass ich geboren wurde, dass ich merke, ich lebe. Und das ist auch dieses Bild hier, ihr Lieben. Es ist gar nicht wichtig, wann jemand sagen kann, an dem Tag wurde ich Christ. Ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich sagen kann, ich weiß, dass Christus mich liebt. Ich weiß, dass er nicht nur so ein Herrgöttchen ist, sondern dass er der Herr, mein Gott geworden ist. Dass er mein Heiland ist, nicht so ein traditioneller Heiland, sondern dass er wirklich mein Heiland geworden ist, dass er meine Beziehung zum Vater im Himmel geheilt hat, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha mit seinem Blut meine Schuld weggewaschen hat und mein Herz, das unempfänglich war für die Stimme Gottes, empfänglich gemacht hat für die Worte des Vaters. Dass ich merke, der lebendige Gott ist mein lieber Vater geworden. Der liebt mich, der trägt mich. Und wenn ich mich nicht mehr ertragen kann, er erträgt mich. Weil das, was auch in einem alten Kirchenlied vorkommt, Christi Blut und Gerechtigkeit, dies sei mein Ehrenkleid. Oder dies ist mein Ehrenkleid. Es sind wunderbare alte Lieder, ihr Lieben, aber die sagen so viel aus. Dass ich weiß, was auch immer kommt, das Blut von Jesus Christus reicht aus. Es hat alle Schuld weggewaschen. Das hat dieses trotzige Herz verändert durch den Geist Gottes. Und weil die Bibel das sagt, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will das. Ich will dein Gott sein. Du sollst mein Kind sein. Du sollst zu meinem Volk dazugehören. Du sollst empfänglich werden für meine Worte. Ich will in dein Herz die Lust legen, die Sehnsucht, meine Gebote zu tun. Ich gebe dir sogar die Kraft dazu, diese Gebote zu tun, durch meinen Heiligen Geist. Es ist wunderbar, ihr Lieben. Und ich möchte uns noch einen Bericht aus dem Neuen Testament vorlesen, der das so wunderbar verdeutlicht, wie das aussieht, wie plötzlich Dinge anders werden. Und das ist ein wunderbares Bild, als der Frauenchor hier vorne stand. Im Neuen Testament wurde oft berichtet, dass gerade Frauen Jesus nachgefolgt sind. Nicht, weil er so blond gelocktes Haar hatte, stahlblaue Augen und ein Body, oder auch so auf dem Arm so ein Tattoo drauf, I love you, und solche Sachen, ne? Und eine zerrissene Lederjacke und halt so ein cooler, ausgefreakter Typ. Nee. Ja, so wird es manchmal gern dargestellt. Und so wollte man manchmal. Ja, er war so anders, das war das. Er war so anders. Die Augen von Jesus in seinem irdischen Leben, wenn die ihren Menschen angeguckt haben, haben den Menschen nie verurteilt. Die Selbstgerechten fühlen sich verurteilt, die ihre Selbstgerechtigkeit geschaffen haben. Ich habe nie was Böses gemacht, ich habe alle Gebote eingehalten, ich habe alles versucht, so gut wie möglich zu machen. Ich brauche keinen Jesus Christus. Für mich muss keiner am Kreuz von Golgatha sterben. Haha, ich schaffe das schon selbst. Wenn es einen Gott gibt, der würde es ja wohl sehen, dass ich echt der gerechte Mensch bin. Die Menschen fühlten sich immer unangenehm berührt, wenn sie in die Gegenwart von Jesus kamen. Aber Menschen, die merkten, ich kann mich nicht selbst retten vor Gott. Menschen, die merkten, wenn es einen Gott gibt, dann bin ich absolut verloren vor ihm. Ich bin so arm und so bloß vor Gott. Ich schäme mich. Ich fühle mich so schuldbeladen. Ich fühle mich so schmutzig vor ihm. Diese Menschen, wenn die in die Gegenwart von Jesus Christus kamen, die fühlten sich geliebt. Nie abgeurteilt. Nie. Gerade die Schwächsten der Schwachen. Und es berichtet dann das Neue Testament oft in wunderbaren Bildern. Wisst ihr, das war nicht die Coolness von Jesus. Hey, ich schnipp mal ein bisschen und mach mal aus 5 Hamburgern, mache ich 15.000. Ich bin so ein Partykönig. Ja, wer Hunger hat, der komm her zu mir und dann feiern wir die größte Party, die es gibt. Wir tanzen ein bisschen einen ab und so. Don't worry. Nee, um das geht's gar nicht. Sondern Menschen, die in die Gegenwart von Jesus kamen, die sich so bloß und arm fühlten vom lebendigen Gott, die nicht wussten, wohin mit ihrer Schuld, die nicht wussten, wohin mit diesen Herzen, das so trügerisch war, so trotzig, so bitter, so zornig. Der Herr Jesus beschreibt das Herz mal im Neuen Testament und es passt genau auf mein Herz, ihr Lieben, genau auf mein Herz. Und er sagt, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid. Na, was sind wir neidisch? jetzt hat doch der schon wieder ein neues Auto. Das kann doch nicht sein. Ich sag mal, wir fahren mit unserer alten Möhre schon seit 2 Jahren. Und jetzt haben die schon wieder ein neues Auto. Jetzt schaut doch mal ihre Haare an, schon wieder gefärbt. Das kann doch nicht sein. Und meine Haare werden immer grauer und immer grauer, ne? Also, du passt doch was nicht. Der Vergleich mit den Leuten, die immer alles, die sind immer vorne dran und wir sind immer hinten dran. Ist ja dieser Neid, der kann ein Herz auffressen. Die Zügellosigkeit, unsere Welt ist geprägt von Zügellosigkeit, ihr Lieben. Ich habe jetzt gelesen von Privatinsolvenz, beziehungsweise im Radio gehört, viele junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr sind von Privatinsolvenz betroffen. Das heißt, die können ihr Leben nicht mehr meistern. Warum? Weil sie einen Meister überleben hatten, der Mastercard heißt. Und die Zügellosigkeit, du musst dies haben und jenes haben und das musst du auch noch haben und du musst die besten Turnschuhe haben und die besten Jeans musst du haben, die Checker vom Necker Jeans, die unter den Kniekehlen hängen, damit du kaum mehr laufen kannst. Musst du alles haben. Und es braucht nicht das Auto, das du dir eigentlich leisten könntest. Nee, das muss schon ein bisschen größer sein. Das darf ruhig ein bisschen größer sein. Du darfst auch ruhig ein bisschen hart dafür arbeiten später. Gell? Damit die Nachbarn auch was zum Schauen haben, wenn du das fährst. Weil was wär's sonst? Du kannst doch nicht nur mit so einem Fiat Panda daherkommen. Und sagen, naja, das ist gerade das Auto, was ich wirklich bezahlen konnte. Nee, nee. Es muss schon ein bisschen größer sein. Im Schwabenland darf es ein bisschen größer sein. Gell? Und nicht nur im Schwabenland, ihr Lieben. Es ist im Frankenland das Gleiche. Es ist überall das Gleiche, weil das Menschenherz überall gleich ist. Zügellosigkeit. Was wir manchmal anmahnen bei den großen Wirtschaftsbossen, dass dann die Politiker so ausmerzen und da werden ja ganz tolle Worte werden da erfunden, damit man sich ins rechte Licht setzen kann. Wir vergessen nur, dass wir alle das gleiche Herz haben. Wir neigen alle dazu. Wenn wir am Drücker sitzen würden, wie würde die Welt dann aussehen? Wenn wir am Drücker sitzen würden, würden wir gerechtere Politik machen? Würden wir gerechter die Pfründe verteilen, die Bonis und so? Oder ist es nur ein Traum? Ein schöner Traum, den wir träumen in einem selbstgerechten Herzen. Der Herr Jesus, der ist ehrlich, der sagt uns, nee Leute, so ist das Menschenherz. Ihr braucht gar nicht erschrocken sein darüber, so ist es. Lästerung. Was wird gelästert in dieser Welt? Manche Zeitungen in unserem Leben und manche kommen ja ohne diese Zeitung gar nicht mehr aus, wo nur Lästerungen drinstehen. Spekulationen. Man weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Und ich musste meine Frau sagen, jetzt, als ich vorgestern wegfuhr, habe ich in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, sie lässt sich jetzt auch schon darauf ein, dass man jetzt auch über einen Lothar Matthäus spricht. Und dann fragte ich meine Frau, wie weit kommen wir eigentlich, dass man so einen Mann ständig in die Ecke stellen muss? Ständig. Seine Witzchen drüber reißt. Da kommen wir gar nicht mehr drüber weg. Die Lästerungen. Wie viele Menschen leiden unter Lästerungen in unserer Welt, ihr Lieben? Wie viele halten es nicht mehr aus, diese Lästerungen? Und brennen deswegen wirklich aus, weil sie es nicht mehr aushalten. Und die Worte werden immer bitterer. Als wir haben so ein Soccercamp und dann fuhren wir nach Fußballcamp, heißt das, Fußball-Freizeit auf Deutsch. Und da fuhren wir nach Freiburg ins Stadion. Und wir haben eine ganz liebe Mitarbeiterin, die ist klasse, die Bärbe, die ist ein Herz von Mensch. Und die fuhr mit einem Cousin, mit ihrem Cousin fuhr die mit. Und dann waren wir, das war das erste Mal in ihrem Leben, dass er im Stadion war. Und hinter ihr stand ein Mann, der hat ständig reingebrüllt. Und was der gebrüllt hat? Gell, die Tierwelt rauf und runter? Gell, unglaublich. Großviehtransport pur. Und die Bärbe hat es nicht mehr ausgehalten. Und die hat wirklich so ein feines Herz, so ein feines Gewissen, die hat es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich den Mann auf die Schulter geklopft und habe ihn angeguckt und gesagt, glauben Sie eigentlich, dass Jesus zurückkommt? Da hat er mich angeguckt. Und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie, Jesus sagt, dass der Mensch mal Rechenschaft abgeben muss für jedes unnütze Wort, das er gesagt hat. Der war sowas von ruhig. Der blieb immer noch dort stehen, aber das ganze Spiel war richtig schön ruhig. Wir haben Karten bekommen für den VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Werder Bremen, bitte jetzt nicht buhen, das ist meine Lieblingsmannschaft. Gut, okay. Das zeigt nur, was im Herzen steckt. Okay, aber ich wollte es mal rauslocken. Und wir haben da Karten bekommen und saßen halt ausgerechnet in der Fankurve von VfB Stuttgart. Aber haben Sitzplätze bekommen. Und das war das Spiel, damals sind die Bremer Meister geworden. Es ging 4-4 aus, das Spiel. Es ging rauf und runter, es war ein Bombenspiel. Also ich habe mich auch für den VfB Stuttgart gefreut, bombig. Und da saß ein Mann neben unserer Tochter, neben der Julia, und der hat sowas von geflucht. Aber der hat nur geflucht. Hat der geflucht? Und die Julia schaut mich an und sagt, Papa, kann man da nichts dagegen machen? Sag ich, das ist ein bisschen schwierig jetzt mit 48.000 gegen uns. Das könnte vielleicht... Könnte vielleicht in die Hose gehen. Aber dann sagt die Julia, aber man kann doch beten, dass der Mann aufhört. Und dann hat sie gesagt, Herr Jesus, schenk doch, dass der Mann aufhört. Und das Interessante war, das kann nicht, passiert nicht immer so, ne? Aber den Mann ist schlecht geworden. Der muss sich übergeben. Seine Freunde haben alles weggewischt. Und der Mann ging und wir hatten Ruhe. Aber das zeigt, was da drin, wisst ihr, ich jetzt nur diese Dinge, ich weiß, wie das war bei mir, als ich Fußball gespielt habe und ich nichts von Jesus wusste. Da ging es zur Sache. Lästerung. Mit meinen Nachbarn, Lästerung. Über einen Pfarrer, der jetzt mein geistlicher Vater ist, Lästerung. Von dem Deppen da, so habe ich das ausgedrückt, lass ich mich nicht trauen. Vor dem Superfrommen da oben, nee. Und jetzt ist es mein geistlicher Vater. So hat Jesus mein Herz verändert. Lästerung, über meine Eltern, über meine Schwiegermutter, über meinen Lehrer damals, über meinen Chefs, über, weil ich ja der Übermensch bin. Und das sagt der Herr Jesus, ihr Lieben. Hochmut. Ich bin das Maß aller Dinge. Die Leute sollten mal so leben wie ich. Ja, die sollten sich nach mir mal ausrichten. Ob es in meiner Schulklasse ist, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie. Die sollten mal nach mir. Die sollten mir eine Scheibe abschneiden von mir. Da kann man was lernen von mir. Hochmut. Auch in geistlichen Dingen, ihr Lieben. Und das möchte ich den